In dieser Folge stehen drei Fragen aus der Rubrik Sportlerprodukte im Mittelpunkt, die mir immer wieder gestellt werden. Und die erste lautet: Julia, braucht man wirklich Gels im Wettkampf? Was ist, wenn ich die nicht mag? Oder was taugen Low-Carb-Riegel und was lässt sich alternativ snacken? Und wie viel Kohlenhydrate schaffen wir es denn pro Stunde aus dem Darm? Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Ja, willkommen zurück. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Starten wir gleich rein mit der ersten Frage. Braucht man wirklich Gels im Wettkampf? Was ist, wenn ich die nicht mag? Und es gibt ja wirklich doch einige, die mir immer wieder auch signalisieren, ich komme da nicht ran oder ich mag das nicht, mir ist das so künstlich, wie auch immer. Fakt ist, es ist nicht bei allen die erste Wahl, obwohl das natürlich immer mit allen Vorteilen auch entsprechend angepriesen wird, die es zweifelsohne gibt. Diese Gels sind ja letzten Endes konzipiert, weil man sich überlegt hat, okay, wie kann man denn das, was der Mensch im Prinzip leisten kann, maximal ausschöpfen? Und es geht bei hohen Intensitäten, die überwiegend anaerob ablaufen, ganz klar um eine passende Kohlenhydratzufuhr, und da die Speicher begrenzt sind, ist es über die langen Distanzen automatisch notwendig, zumindest wenn man auf einem gewissen Level bleiben möchte, ne, von der Intensität her, von der Geschwindigkeit her, dass man konstant Kohlenhydrate zu sich nimmt. Und da muss man auch sagen, je intensiver man wiederum an seine, oder je weiter man an seine Belastungsgrenze geht, umso mehr Kohlenhydrate braucht man halt. Und dann sind ganz klar auch diese Fragen im Fokus, ja, wie kriege ich das maximal hin? Und da ist das, was wenig Volumen hat, überall gut zu transportieren ist und nur wenig Male abschlucken bedeutet, zweifelsohne im Fokus. Das bleibt gar nicht aus. Insofern haben die kleinen Portionen schon eine große Wirkung, und heute hat man ja im Prinzip mit dieser Hydrogel-Technologie, wobei das ja keine Technologie ist in dem Sinne, es ist einfach nur mehr wasseranteilig drin, damit es schneller verfügbar ist und besser verfügbar ist oder besser verdaut oder aufgenommen werden kann. Das ist eigentlich der Hintergrund, dass man nicht ganz so sehr auf die Wasserzufuhr angewiesen ist, denn du musst ja mit diesen Gels oder aus diesen Gels immer erstmal eine isotone Lösung herstellen. Und das ist auch der Punkt für die erste Alternative. Du könntest genauso auch Isogetränke zu dir nehmen. Das ist insofern auch clever, weil du ja praktisch gerade im Sommer Wasser dabei hast, du hast Kohlenhydrate dabei und auch entsprechend Natrium. Das ist ja nicht in allen Gels so entsprechend angereichert, würde ich mich nur darauf beziehen, muss man einmal gucken. Wenn es sehr heiß ist und ich lange unterwegs bin, habe ich dann genug Salz, ne? Das ist ja auch ein ganz spannender Punkt, wichtiger Punkt auch. Wenn man sich das einfach mal so vorstellt, und nimm einfach eine Erfahrung, die du im Kopf hast, hohe Intensität, hohe Herzfrequenz ja automatisch, dann ist es mit Kauen einfach anstrengend. Ne? Würdest du jetzt Riegel hernehmen, die du entsprechend lange kauen musst, die vielleicht auch noch das Gefühl vermitteln, immer mehr zu werden im Mund, die gibt es ja auch, das ist dann schwieriger, als wenn du dreimal abschluckst und auch Kohlenhydrate aufgenommen hast, ohne großartig kauen zu müssen. Kommt auch immer auf die Sportart an, kommt immer auf die Situation an. Natürlich könntest du auch Riegel hernehmen, keine Frage, oder irgendwas anderes zu essen. Der Klassiker alternativ ist ja die Banane, aber da gibt es auch Leute, die mögen keine Bananen. Ich habe auch schon gehört, dass ich Triathleten auf der Langstrecke mit so selbstgebastelten Reiskugeln versorgt haben. Kann man theoretisch auch machen. Praktisch muss man halt immer gucken, dass man das gewuppt bekommt, gerade wenn es sehr heiß ist. Ich muss das ja irgendwie lagern, und bei Reis heißt es ja immer, wenn der einmal gegart ist, dann bitte kühl lagern und so weiter. Also dieses mikrobiologische Thema spielt auch immer noch mit rein. Das ist tatsächlich, so blöd das klingt, auch ein Punkt, den diese abgepackten kleinen Kohlenhydratportionen mit sich bringen, dass das im Prinzip safe ist. Erstmal. Grundsätzlich muss man also sagen, du brauchst diese Gels nicht, die sind bequem, du könntest aber, und das ist die häufige, eigentlich fast noch die beste Alternative, über ein Getränk zu arbeiten. Allerdings ist beim Laufen immer das Dilemma, dass du es halt entsprechend häufig zu dir nehmen müsstest. Ja, von der Alternative her muss man klar sagen, wenn du die Möglichkeit hast zu kauen, dann sind natürlich Lebensmittel, ob das jetzt selber gemachte Kekse oder Riegel oder fertige Riegel oder von mir aus irgendwas Nussfruchtmäßiges oder eben die Banane, das kannst du ja selber entscheiden, was da für dich passt und auch austesten. Wenn es bei hohen Intensitäten zur Sache geht, dann muss man klar sagen, ist ein Getränk wahrscheinlich einfacher. Und da kommt es aber auch drauf an, wie bastle ich das zusammen. Du hast ja heute auch die Möglichkeit, dass man schon flüssigere Gels in Flaschen füllt und das dann im Prinzip auch gefühlt trinkt. Ist halt nur leicht dickflüssiger. Das kann man aber auch nochmal abmischen oder mit Wasser weiter verdünnen. Also da gibt es schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Insofern gilt es aber auch, dass du dich damit beschäftigst, okay, was sind da wirklich für Kohlenhydrate drin und wie viel? Denn das hängt alles miteinander zusammen, gerade auch wenn es um dieses Thema geht, wie viel schafft denn mein Darm? Denn diese Frage, und dann kommen wir gleich zu der, die hängt ganz klar mit der Art der Kohlenhydrate zusammen. Es wird ja immer so schnell gesagt, oh, man kann Menge X aufnehmen, das stimmt, aber da gehört immer noch eine Bedingung dazu. Und das, was praktisch flächendeckend funktioniert, das sind diese, ich sag mal, rund 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, die man theoretisch aus dem Darm rauskriegt. Das funktioniert eben auch für die Einfach- und Zweifachzucker. Ne, alles, was so Glucose, Fructose, Saccharose, also die Zuckerarten, die nur aus einem oder aus zwei Bausteinen bestehen, das funktioniert mit dieser Menge. Alles, was schon nach oben geht, braucht längere Glukoseketten, sind ja dann in der Regel, sprich Maltodextrin, dann komme ich an die 80 Gramm ran. Und wenn ich noch höher möchte, dann brauche ich ja so eine Mischung eigentlich aus Dextrin und Stärke hauptsächlich. Sonst wird das mit den 100 oder 120 Gramm schwierig, das wird scheitern. Also was heißt scheitern? Aber du wirst wahrscheinlich Magen-Darm-Probleme kriegen, weil es halt nicht funktioniert. Und das muss einem klar sein. Ne, wenn ich jetzt sage, ach, ich mache jetzt hier so mit Gels und mache jetzt halt 100 Gramm und dann nehme ich halt ein Gel mehr. Vorsicht, wenn das zuckerreiche Sachen sind, also gerade mit Einfach-Zweifach-Zuckern, wird das nicht funktionieren. Da musst du andere Kohlenhydratarten hernehmen. Also man kann das beispielsweise mit Malzstärke, wird das ja manchmal probiert. Das funktioniert rein theoretisch, praktisch muss man aber sich immer, auch trotz Zuckerart, die dann passt zur Menge, immer klar machen, mein Darm ist dieses Niveau nicht automatisch gewöhnt. Wenn ich das möchte, muss ich das mal trainieren. Ich muss halt mein Darm praktisch dazu zwingen, mit den Mengen klarzukommen. Oder ich muss austesten, wo die Grenze liegt, mit der ich noch zurechtkomme, mein Darm noch zurechtkommt. Also bitte niemals, nur weil das irgendwo steht, das sofort in einem Wettkampf, wo es um alles geht, austesten. Also mach das mal vorher. Es ist ja sowieso sinnvoll, gewisse Strategien auch mal in der Praxis, ja, einem Praxistest zu unterziehen. Und da bietet sich auch genau sowas an. Oder du kannst auch intensive Trainingseinheiten nehmen, wobei die Simulation von einer Wettkampfsituation unterm Strich eigentlich nur im Wettkampf funktioniert, so richtig mit allem drum und dran, weil man ja doch immer nochmal diese berühmten 10% mit hernimmt, die im Training abzurufen auch funktionieren, aber es ist mental nochmal was anderes und insofern würde ich das nicht einfach so machen. Und was auch viele vergessen, ist, dass ja im Prinzip alles zu betrachten ist, wenn wir über Kohlenhydratzufuhr reden, was wir dann zu uns nehmen. Du müsstest eigentlich die Kohlenhydratmenge aus Riegel, Gel, sonstigen Lebensmitteln, also irgendwelchen Fruchtnusskugeln oder aus Bananen oder aus selbstgemachten Keksen oder was du da auch immer hier nimmst, muss alles, und Getränken natürlich auch, muss alles zusammengerechnet werden. Also das zählt ja mit. Und zu bedenken ist dann nur noch, dass das, was fester ist, natürlich länger im Magen bleibt und entsprechend zeitversetzter im Darm landet. Alles, was flüssig ist, dickflüssig ist, rutscht natürlich schneller weiter. Erst recht, wenn das Magenvolumen oder ja kaum belegt ist, also fast nichts im Magen drin ist. Das sind dann aber schon strategische Geschichten, die auch mit dazugehören. Also diese Funktionsweise vom Magen-Darm-System ist interessant an der Stelle und genauso auch die Arten der Kohlenhydrate, weil damit fängst du natürlich an, das Ganze zu optimieren. Dann wird es, ich sage mal, sehr technisch, auch mathematisch, hatten wir letzte Folge schon angesprochen. Kommen wir mal zu den Riegeln, die ja auch schon seit geraumer Zeit in Mode sind, diese Low-Carb-Geschichten. Manchmal ist das auch schon in Richtung No-Carb gedacht und umgesetzt, je nachdem, was die Nährwertangaben ja verraten und die Zutatenliste entsprechend. Also was wirklich dahinter steckt, auf welchem Niveau das Ganze Low- oder Lower-Carb ist, kriegst du eigentlich nur raus, wenn du aufs Kleingedruckte guckst. Na, und Riegel ohne Kohlenhydrate oder mit sehr wenig Kohlenhydraten, die ich verwerten kann, die sind ja perfekt für, ich sag mal, Quatsch-Tempo-Training, also Grundlage oder Fatmax, wie es so schön heißt. Wie auch immer du das bezeichnest, es geht jedenfalls gemütlich zur Sache und du kannst in diesem Tempo gefühlt tagelang, wochenlang unterwegs sein. Das ist genau das Einsatzgebiet für diese Kategorie an Riegeln. Und häufig wird da mit Molkenproteinkonzentrat gearbeitet. Du musst dir vorstellen, so ein klassischer Energieriegel oder Müsli-Getreideriegel, wie man das jetzt auch immer sich vorstellt, ist ja kohlenhydratreich, weil da kohlenhydratreiche Zutaten verbaut sind. Also Getreideflocken meistens und manchmal auch noch irgendwas so in die Crispy-Richtung, Reis-Crispies oder Quinoa und was da auch immer drin ist. Es hat ja auch eine Mischung, da kommen wir schon mit Quinoa so ein bisschen weiter in Richtung mehr Protein, aber es hat immer noch da auch eine gehörige Portion Stärke, was da drin steckt. Jedenfalls, wenn ich das eine rausnehme, muss ich ja irgendwie das Loch stopfen und dann brauche ich proteinreiche Zutaten und da sind natürlich Pulvervarianten total im Fokus. Und da fangen wir eigentlich das, was in der Welt der Proteinshakes vorkommt, genauso in den Riegeln eingebaut. Sprich, Molkenproteinkonzentrat, das ist so der Klassiker. Oder wenn es pflanzlich werden soll, dann nimmt man halt Erbsenprotein, Reisprotein oder was auch immer da an isolierten Proteinen drin ist. Je nachdem, was man auch bewerben möchte, wie das mit dem Aminosäureprofil sein soll, wird da auch entsprechend Getreide, Hülsenfrucht gemischt in den pflanzlichen Varianten. Wie gesagt, nochmal diese Randbemerkung, man muss das auch vertragen, wer da allergisch vorbelastet ist oder allergologisch vorbelastet ist, der müsste sich das nochmal gut überlegen, ob das immer die beste Wahl ist, mit so isolierten Sachen zu arbeiten. Aber wenn man das verträgt, ist ja alles kein Problem. Entscheidend ist am Ende, wie die Teile gesüßt werden. Müssen ja schmecken. Zumindest einer großen Gruppe an Kundschaft muss das irgendwie munden. Und süß kann ich ja entweder machen mit Sachen, die Energie liefern. Da bin ich bei Zucker und Sirup und ich kann ja Zucker auch mit mehr oder weniger Wasser anmischen letzten Endes. Also ist es halt ein Sirup oder Honig ist ja auch nur ein Zuckergemisch letzten Endes mit mehr oder weniger Wasser. Wenn wir es mal ganz banal chemisch runterbrechen. Am Ende reden wir immer über Glucose, Fructose, Saccharose. Das ist so das Hauptportfolio an Zuckerarten und das haben wir in verschiedenen Sirupen drin oder eben direkt. Wenn ich das nicht möchte, dann bin ich bei Süßstoff oder bei Zuckeralkoholen. Die machen aber ein bisschen was mit dem Aroma, die verändern das, liefern keine Energie. Zumindest Süßstoffe nicht, bei Zuckeralkoholen haben wir ja so einen reduzierten Wert drin. Das siehst du aber, was an Kohlenhydraten drinsteckt, wenn du mal in die Zutatenliste bzw. in die Nährwertangaben schaust. Da wird es ja offensichtlich. Am Ende kommt es immer auch darauf an, ob einem das mundet, ob das schmeckt. Und wenn du es mit natürlichen Zutaten haben willst, dann könntest du auch auf Riegel zurückgreifen, die wirklich reich an Nüssen sind. Ich meine damit nicht hier 3% Haselnüsse oder sowas, damit es gerade reicht, um das so zu bezeichnen, sondern ich meine wirklich anteilig, sagen wir mal 50% Nüsse und Kerne. Das musst du aber erstmal suchen, weil das dann entsprechend teurer wird und das nicht so populär ist in Sachen, ja, dass sich das Ganze lohnt. Aber diese ganzen Nüsse und Kerne müssen ja auch irgendwie zusammengehalten werden und da ist dann ja meistens Honig oder irgendwie Sirup im Einsatz. Das sind dann gerne auch die, die so ein paar verwertbare Kohlenhydrate noch mit dabei haben. Das ist ja erstmal nicht problematisch. Die Frage ist ja immer, wofür nutze ich denn diese Teile? Ich könnte genauso gut sagen, ich nehme Nüsse mit oder Nuss-Frucht-Mischung oder ich mische mir die Früchte selber drunter, dann kann ich ja den Anteil besser steuern. Ich kann auch sagen, okay, ich will nicht so viel kauen, ich nehme eine Küchenmaschine, mache mir das klein und forme das zu Kugeln. Geht ja alles auch. Dann kann ich ja entsprechend die Zutaten gestalten, wie viel oder wie wenig Kohlenhydrate ich da drin haben will. Wenn ich mehr Ballaststoffe reinpacke, sind die verwertbaren Kohlenhydrate auch niedriger. Das wird übrigens auch gerne genommen. Man nimmt dann so Pflanzenfasern, um das Ganze ein bisschen mehr nach Masse aussehen zu lassen, aber trotzdem keine verwertbaren Kohlenhydrate reinzukriegen. Ballaststoffe binden ja Wasser. Das ist eigentlich auch eine total geniale Idee, die damit reinzupacken. Und wenn du es ganz klassisch haben willst, dann kannst du auch sagen, nimmst halt sowas wie Salami-Sticks oder ein Knacker, wie man hierzulande sagt. Also das ist etwas, was reich an Fett, reich an Protein ist, aber eben sehr sparsam mit Kohlenhydraten auskommt. Oder nimm ein Stück Käse. Selbst wenn du eine Schokolade hernehmen würdest mit einem hohen Kakaoanteil und entsprechend weniger Zucker, wäre das auch eine Möglichkeit, um sich im Prinzip Low Carb zu versorgen. Muss man immer gucken, ne, was sagt die Witterung, hat ja auch wieder was mit Lagerung und langen Zeiten bei über 30 Grad, da passt dann nicht alles, aber zumindest wären das auch Möglichkeiten, die man nutzen könnte, wenn es denn kohlenhydratarm sein soll. Aber wie gesagt, mit Nüssen kommst du auch immer um die Runden, wenn es in die Richtung gehen darf. Eine Sache möchte ich noch ergänzen, die echt wichtig ist, wenn du lange unterwegs bist, bei entspanntem Tempo oder moderater Intensität, verbrauchst du ja trotzdem eine ganze Menge an Energie, hast einen Mehrbedarf an Kalorien sozusagen und die gilt es auch zu decken. Also nur weil die Kohlenhydratzufuhr nicht so hoch sein muss, heißt es ja nicht, dass du generell gar nichts aufnehmen solltest. Nur passt eben dann besser etwas dazu, was nicht automatisch große Mengen liefert. Aber das hängt auch immer daran, wie deine Situation ist bezüglich Kohlenhydratspeicher. Ne? Wie trittst du denn an? Hast du generell eine kohlenhydratreichere Ernährung oder ist die gerade eher eben auch Low Carb? Dann muss man wieder gucken, dass es auch während der Belastung entsprechend dieses Grundrauschen an Kohlenhydraten gibt. Deswegen sage ich ja, das ist unheimlich wichtig, dass du da so diese Grundregeln beherrschst, wie dein Körper funktioniert, auch weißt und dann ganz gezielt arbeiten kannst und dir halt auch einmal überlegst, okay, woher kriege ich denn meine Kohlenhydrate oder eben meine Snacks, die weniger davon enthalten, weil ich die letzten 3 Tage so viel Kohlenhydrate hatte auf Dienstreise, dass ich das jetzt gerade nicht brauche. Also das über den Kohlenhydratbedarf zu reden, bedeutet immer, sich auch die letzten 2-3 Tage mit anzuschauen, weil man dann eine Idee davon bekommt, okay, was ist denn an Vorräten noch parat? Wie immer ist das alles sehr komplex, aber ich halte nochmal fest, ohne Gels geht es auch. Die sind in gewisser Weise Luxus. Kleine Menge, große Wirkung. Aber auch dort gilt, zu viel ist nicht gut. Genauso wie zu wenig Kohlenhydrate ja auch zu einer Leistungseinbuße führen. Deswegen ist wichtig, dass du dir immer genau überlegst, was will ich denn? Was ist mein Trainingsziel? Und auch das ist wichtig, um zu entscheiden, mache ich Low-Carb-Snacks jetzt oder mache ich die nicht? Und ob ich dann so einen Riegel hernehme, der verkauft wird, oder ob ich mir selber was anderes einpacke, das musst du dir mal selber überlegen. Jeder mag was anderes. Man ja, hat auch mal das Bedürfnis zu wechseln. Also von daher ist immer wichtig zu gucken, wo will ich denn hin? Was ist mein Ziel? Denn man kann zwar sagen, ich reize das aus, was mein Darm mir an Möglichkeit bietet. Aber auch das ist, selbst wenn ich das so pauschal formuliert habe in Zahlen, immer im Einzelfall zu testen. Denn gerade das Organ Darm hat auch mal ein paar Stolpersteine parat. Wir gehen immer davon aus, dass das reibungslos alles so funktioniert. Aber was ist, wenn nicht? Und deshalb gilt es, das auch wirklich bei hohen Intensitäten mal zu testen. Dann merkst du auch, ob alles funktioniert. Viele stellen lange Zeit gar nicht fest, dass irgendwas klemmt im Darm, bis sie mal so richtig an die Belastungsgrenze ran sind. Und da ist auch eine hohe körperliche Intensität ein so ein Punkt, der da was offenbaren könnte. Das ist ja nicht automatisch immer das, was wir zuführen, was als Ursache in Betracht kommt. Das ist ja manchmal auch einfach nur eine physiologische Geschichte, die dann eben auffällt in so einer Situation. Ja, wie immer lohnt es sich einfach mal ein bisschen drüber nachzudenken und sich auch bewusst zu machen, wo es bei einem selber in der Vergangenheit vielleicht ja nicht so rund lief, gerade auch in Sachen Wettkampf, wenn sich so Dinge auch manchmal offenbaren. Und wenn du da feststellst, ach, irgendwie habe ich noch eine Frage im Kopf, dann herzliche Einladung zum nächsten Q&A, was ich ja für meine Newsletter-Abonnenten einmal im Quartal anbiete. Und wenn du dabei sein willst beim nächsten Mal oder vielleicht überhaupt dabei sein möchtest, dann abonniere einfach mein Newsletter unter foodeducation.de/newsletter. Kannst du das tun? Und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, und damit sage ich schon wieder tschüss. Bis zur nächsten Episode. Hab eine gute Zeit bis dahin. Deine Julia.